Deutschlandfunk, Information und Musik.
Am Rande von Landesparteitagen, da äußerten sich Kanzlerkandidat Scholz und Grünenchefin Baerbock unterschiedlich zum Fortgang der Koalitionsgespräche. Die Ampelparteien wollen gleichwohl kommende Woche einen Koalitionsvertrag vorlegen. Sie sind unerwartet schnell vorangekommen, so hat das Generalsekretär Lars Klingbeil kürzlich formuliert. In der Nikolauswoche könne dann der neue Kanzler gewählt werden, so der Zeitplan. Mit der Schriftstellerin, Dramatikerin, Kolumnistin für mehrere Tageszeitungen Jagoda Marinic habe ich darüber gesprochen. Sie betreibt auf hr2 auch einen Podcast unter dem Titel Freiheit Deluxe. Ihr letztes Buch heißt Sheroes, neue Heldinnen braucht das Land. Wenn zu den ersten Handlungen und Reformen unter anderem zählt, Cannabis zu legalisieren und Mietendeckel zu forcieren, ist das dann in Ihren Augen schon fortschrittlich?
Naja, ich habe vor allem eine große Lücke, weil es gab ja nie, glaube ich, so Vorverhandlungen, dass man so wenig mitbekommen hat. Also es ist eigentlich ganz spannend, dass da so im positiven Sinn dieser Zusammenhalt bei denen so gut ist, dass wirklich nichts durchgestochen wird. Andererseits stochern wir deswegen alle in so kleinen Themen wie den Mietendeckel und die Cannabis-Legalisierung, was ja ganz interessant ist, aber es war ja die Sache, was passiert nach der Ära Merkel? Was macht Deutschland in einer Zeit, in der Europa vielleicht Verantwortung übernehmen muss, in einer Zeit, in der autoritäre Herrschaften erstarken, in einer Zeit, in der deutlich wird, dass die Pandemie nicht die letzte Krise sein wird und bis jetzt verschwinden? Also man weiß einfach zu wenig.
Wenn sich die FDP durchsetzt damit, dass sie ein Tempolimit auf Autobahnen vermeidet, dass sie kein Datum für ein Produktionsende von Autos mit Verbrennungsmotor festlegen lässt und auch ausdrücklich auf Steuererhöhungen verzichtet, dann ist das alles ziemlich defensiv, oder?
Ja, dann ist das vor allem eigentlich das Gegenteil von dem, wofür Scholz gewählt wurde und wofür die SPD die meisten Stimmen bekommen hat. Also wir haben tatsächlich die paradoxe Situation, dass auch aus einer Pandemie heraus, aus dieser Krise zwischen Staat und Bürger und einem Gefühl von vielen, die denken, wie viel Freiheit ist eigentlich möglich angesichts von Krisen, wie viel Eingriffe wird sich ein Staat in Zukunft sichern, eigentlich eine freiheitliche Bewegung entstanden ist. Diese freiheitliche Bewegung äußert sich aber jetzt in den Koalitionsverträgen ja eher so, dass man das Gefühl hat, das sind die Antworten von gestern, also von dem wenigen, was man hört, kommt nicht so eine Aufbruchsstimmung, so dieses Ende, ja, das Ende der Ära Merkel, das Ende der alten Herren in der CDU. Das ist ja eigentlich ein Wunsch gewesen für einen Generationenwechsel, für eine Aufbruchsstimmung. Man dachte ja anfangs vielleicht sogar, dass die Grünen über 20% erreichen. Diese Aufbruchsstimmung ist tatsächlich gekippt. Und von dem, was wir bisher hören, ist es wirklich mehr so, wie sichern wir die Ängste, das Status quo so zu belassen, ohne dass wir jetzt wirklich schon etwas Zukunfts- und Fortschrittsthemen in den Diskurs eingebracht bekommen. Also ich bin sehr gespannt, was da jetzt rauskommen wird dann.
Frau Marinic, Sie sind Schriftstellerin, Dramatikerin, Kolumnistin, Publizistin. Ich greife Ihr Wort gerne von der Aufbruchsstimmung auf. Sie haben in einem Beitrag für die Wochenzeitung Die Zeit kritisiert, vor einigen wenigen Monaten, die neue Regierung sei eine Koalition nicht des Aufbruchs, sondern der Angst. Warum das?
Das war eigentlich ein Artikel mit Georg Löwisch von Christ und Welt in der Zeit. Und wir haben beide so kurz vor der Wahl analysiert, dass durch diese Trielle, diese unglaublich vielen Formate im Fernsehen sichtbar wurde, dass sich alle zurückgezogen haben in so die Ecke, in der sie sich sicher fühlen. Also dass, obwohl wir vor Herausforderungen stehen, die großen Migrationsbewegungen dieser Zeit, die Klimakrise, man kann ja auch Klimanotstand sagen, die Pandemie, demografischer Wandel in Europa. Also es sind so viele große Fragen. Und im Wahlkampf, kurz vor der Wahl, hatte man den Eindruck, eigentlich haben sich alle zurückgezogen in das Bequeme. Ja, CDU schimpft über mögliche Kommunisten, über rote Socken. Olaf Scholz verspricht, Angela Merkel spricht die Fortsetzung des Gewesenen. Und die Grünen haben irgendwie auch ihre Power verloren und standen da und malten dann aber nur Angstszenarien über den Klimawandel in diesen Wahlkampf hinein, statt irgendwie uns Vorschläge zu machen, wie wir aus der Angst und der Starre ins Handeln kommen könnten, was ja auch die jungen Leute bei Fridays for Future verlangen. Also wir haben hier drei Akteure, die morgen die Regierung bilden wollen gemeinsam. Und von allen dreien ist am Ende mehr Angst als tatsächlich politisches Programm, das uns eine Erzählung gibt, wie wir diese Krise meistern und vielleicht auch wieder ins Gestalten kommen können. Denn im Moment rennen wir eigentlich so den Krisen hinterher, jetzt bei Corona ja nochmal richtig rein in die nächste Welle, als wären wir nicht darauf vorbereitet, was draußen in der Welt geschieht.
Die Themen liegen auf der Hand, Sie haben es genannt, die außenpolitische Verantwortung, die Frage nach dem Sozialstaat, nach staatlicher Vorsorge, Klimakatastrophe, die soziale Frage des Wohnens und Lebens, kein Aufbruch, sagen Sie eher Angst, aber ist das nicht, so paradox es klingen mag, ein Stück weit sogar strukturkonservativ, weil es versucht, die Dinge nicht schlechter zu machen?
Ja, es ist strukturkonservativ und das ist auch das Erschreckende daran. Weil wir hatten strukturkonservativ jahrzehntelang. Und strukturkonservativ hat eine Trägheit entwickelt, die uns in so vielen Themen an den Punkt gebracht hat, dass nicht gehandelt wurde. Also dieses Unterlassen in der Politik als politisches Programm. Im Sinne von, es gibt ja Strukturen, die laufen für sich. In Deutschland gibt es viele Verwaltungen, die werden das schon meistern. Also dass wirklich die Führungskompetenz, die Führungsqualität für ein Land völlig sich entwöhnt hat, sowohl die Politikerin als auch die Bevölkerung. Angela Merkel hat ja in dem Sinn auch nie geführt und politisches Programm vorgeschlagen, von dem dann die Leute sagten, wow, dafür setze ich mich ein, hier setze ich mich in die Bewegung. Die großen Bewegungen kommen alle aus der Zivilbevölkerung. Das ist einerseits normal, aber andererseits auch wirklich eine Krisenbeschreibung, dass wir es in der Politik nicht mehr schaffen, die großen Ideen reinzubringen in politische Programme, in die politische Willens- und Meinungsbildung und dann rauszugehen und die Menschen zu einem gemeinsamen Ziel zu mobilisieren, in der Pluralität, die eine Demokratie eben auch haben muss. Ja, es ist strukturkonservativ, aber das beschreibt für mich die Krise. Das ist nämlich eine krasse Trägheitskrise, eine Führungskrise einer Bundesregierung, die auf vielen Feldern, ich meine, wo waren wir denn jetzt im Sommer? Afghanistan, da melden die Botschaften, was passiert, aber es passiert in den Führungskreisen was? Nichts. Und es ist genau dieses Nichts angesichts der Problemschilderungen, was uns in diverse Krisen hinein schlittern lässt fast schon, als wären die Gleise des Strukturkonservativen gelegt und wir fahren da drauf und landen immer mitten rein im Allerschlimmsten. Und wir sehen es jetzt mit der vierten Welle und bei so großen Fragen wie dem Klima macht es natürlich unglaubliche Angst vielen, weil es die Lebensgrundlage bedrohen würde und von uns allen. Und das ist eben dann die Angst, die durch das Nichthandeln entsteht, wird dann wieder politisch beruhigt durch diesen Strukturkonservatismus. Also sozusagen keine Bewegung nach vorne. Und ich denke, dafür wurden aber auch FDP und Grüne aus unterschiedlichen Gründen mit unterschiedlichen Anhängerinnen gewählt, damit es endlich raus aus dem Strukturkonservativen geht.
Sie haben gerade so einen Nebensatz von der Zivilbevölkerung gesprochen. Das ist natürlich schon eine wichtige Sache, weil wir gerade merken, dass das Verhältnis von Bürger und Staat zur Disposition steht. Manche wollen davon vollkommen freigehalten werden, entsolidarisieren sich, manche driften vollkommen ab und sagen, haben eine destruktive Haltung, also so Wutbürgermentalität. Das ist beides gefährlich, wenn man dem Staat den Rücken zukehrt. Welche Rolle hat da Zivilbevölkerung?
Na, ich glaube, die Zivilbevölkerung ist doch eigentlich so, wie soll man es nennen, das Knochenmark einer Demokratie. Also natürlich haben wir Institutionen und das ist das Skelett, das Gerüst, das ein politisches System stabil hält. Aber lebendig wird es durch die Zivilbevölkerung gehalten. Und da ist Deutschland im Grunde sehr erfolgreich. Also wir haben ja wöchentlich neue Stiftungsgründungen, Vereinsgründungen. Eigentlich ist das extrem lebendig. Und eigentlich ist da eine große Mündigkeit in der deutschen Zivilbevölkerung. Ich glaube, das setzt die Politik natürlich auch stark unter Druck, statt dass sie das irgendwie konstruktiv für sich zu nutzen wusste. Man hat das Gefühl, das ist eine Bundesrepublik, 83 Millionen Menschen leben hier und jeder wurstelt gerade so, wurstelt vor sich hin. Jeder macht sein großes Ding. Aber wo ist das große gemeinsame Ziel? Und das ist, glaube ich, the worst case, dass man eine Bundesregierung hat, die eine Stimmung entstehen lässt. Da sorgt irgendwie jemand nicht dafür, dass es ein Vertrauen gibt. Und da sehe ich die neue Regierung auch in der Pflicht dafür, eine Sprache zu finden, ein Programm zu finden, hinter dem sich eine große Mehrheit wieder versammeln kann, ohne weiterhin gegeneinander und aufeinander loszugehen.
Die Kolumnistin, Schriftstellerin, Dramatikerin Jagoda Marinitsch.